Wenn ihr euch noch daran erinnert, das letzte Mal hatte David so einen richtigen Durchhänger. David war entmutigt, weil er von Saul verfolgt wurde, hat kein Ende mehr gesehen und er hat eine sehr schlechte Entscheidung getroffen. Er ist sozusagen zurückgegangen in die Welt. Zurück, so wie alle Menschen leben, die Gott nicht kennen. Und er hat gelebt wie einer, der Gott nicht kennt, wie einer der Welt, so wie alle leben. Er hat gelogen, er hat Städte vernichtet, Menschen umgebracht, wie das damals üblich war, geplündert. Er hat gelebt wie ein Nichtchrist, würden wir heute sagen. Er ist zu den Heiden gegangen. Und anfangs sah es so aus, als hätte das Erfolg. Saul hat abgelassen, ihn zu verfolgen. Aber das Problem ist natürlich immer, dass ein bisschen später dann die Konsequenzen kommen. Das ist immer so, wenn wir sündigen. Der Teufel präsentiert uns Versuchungen immer in einem schön verpackten Geschenk. Seine Bomben. Es kommt immer in einem schön eingepackten Geschenk. Ich habe mal so einen Witz gehört, ne, wo Typ stirbt und dann kommt er vor die Entscheidung. Ich meine, im wahren Leben haben wir keine Entscheidung darüber, die müssen wir hier treffen. Aber in dem Witz war das so, er konnte sich entscheiden, ob er in den Himmel oder in die Hölle will. Und da hat er so gesehen, okay, ein Bild der Hölle und da waren die Leute hier, seine ganzen alten Freunde, die haben hier Mörderparty gefeiert, die ganzen Mädels waren da, hey, das war voll klasse, da ist voll abgegangen. Und hat gemeint, naja, das kann nicht besser werden im Himmel, ich möchte in die Hölle. Und dann hat der Petrus oder wer immer dafür zuständig war gesagt, okay, hast du eine Entscheidung getroffen und er kam in die Hölle und natürlich war alles ganz anders. Feuer und Einsamkeit und Qualen und da sagt dann so irgendein Typen da unten, sagt, hey, was ist denn los hier? Ich habe hier so ein tolles Bild gesehen und da ist voll abgegangen, voll Party und er hat gesagt, ja, das war die Werbeabteilung. Aber so ist es. Satan verpackt uns immer Sünde in einem schönen Geschenk. Und anfangs ist es angenehm, anfangs ist es toll, anfangs ist es schön, es erfreut unsere sündige Natur, es befriedigt uns bis zu einem gewissen Grad, aber auf lange Sicht ist Sünde immer tödlich und zerstört und verletzt uns und macht uns kaputt. Der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und hier haben wir ein Beispiel im Leben von David. Er ist zurückgegangen in die Welt, hat gelebt wie die Heiden. Anfangs sah es so aus, ja, es hat Erfolg, Saul lässt ihn in Ruhe. Aber jetzt kommt der Zahltag. Guckt mal hier, Vers 1, Kapitel 28. Und es geschah in jenen Tagen, da versammelten die Philister ihre Heere zum Krieg, um gegen Israel in den Kampf zu ziehen. Und Achish, sagte zu David, du erkennst sehr wohl, dass du und deine Männer mit mir im Heer ausziehen müssen. Oh oh. Hier ist David bei den Philistern, bei den Feinden Israels. Achish war der König, in dessen Herrschaftsgebiet er gelebt hat. Und jetzt kommt es zum Kampf. Israel gegen die Feinde Israels und David ist auf der falschen Seite. Und jetzt kommt sein König zu ihm und sagt, David, ist doch klar, Mann, du musst mit uns ausziehen gegen die Israeliten. Oh oh. David auf der falschen Seite, er kämpft den falschen Kampf, er hat den falschen König. Heidnischen König. Und er erwartet jetzt, dass er mit ihm gegen sein eigenes Volk zieht, dessen König er sein sollte, zu dessen König er gesalbt war. Immer so. Sünde hat immer negative Konsequenzen. Und David entgegnete Achish, gut, auch du wirst erkennen, was dein Knecht tun wird. Und Achish sagte zu David, gut, ich will dich zu meinem Leibwächter für die ganze Zeit machen. Jetzt ist es sogar der Leibwächter des Königs der Feinde. David sagt, gut, ist okay. Achish sagt, okay, ist auch gut, ist mein Leibwächter. Irgendwie hat David das Denken der Heiden angenommen. Und das ist so, wir werden geprägt von den Leuten, mit denen wir rumhängen. In der Soziologie sagt man zu denen die signifikanten anderen, die Menschen, die uns prägen. Und wenn ich mit perversen, kaputten Leuten rumhänge, dann wird es auf mich abfärben. Und wenn ich mit guten Leuten rumhänge, wenn ich mit Jesus rumhänge, Gemeinschaft mit ihm habe, dann werde ich verwandelt in sein Ebenbild, heißt es im 2. Korintherbrief. Wir müssen uns gut aussuchen, wen wir zu unserer Clique machen. Wer die Leute sind, die wir zu unseren signifikanten anderen machen, von denen wir uns prägen lassen. Wir müssen aufpassen. David ist hier mit der falschen Gang rumgehangen. Und es hat ihn geprägt. Zieht jetzt gegen sein eigenes Volk im Krieg und er sagt, ja, das ist okay. Das ist gut. Jetzt werden wir Saul sehen. Wir sehen hier zwei kaputte Typen eigentlich. Saul und David ist auch so fast am niedrigsten, tiefsten Punkt seines Lebens. Lassen sich beide vom Teufel gebrauchen. Wir können sagen, die rechte und die linke Hand des Teufels. Römerbrief Kapitel 6 sagt uns, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Oder das Wort Werkzeuge kann auch mit Waffen übersetzt werden. Jeder einzelne von uns kann eine Waffe sein in der Hand Gottes oder eine Waffe in der Hand des Teufels. Es gibt kein neutrales dazwischen. Jesus hat gesagt, du bist entweder mit mir oder du bist gegen mich. Und selbst als Christen können wir noch Waffen sein in der Hand des Teufels, wenn wir uns ihm hingeben, statt Jesus hingeben, unserem rechtmäßigen Herrn. Dann begehen wir so geistlichen Ehebruch. Das ist das Bild, was die Bibel dafür verwendet. David ist hier eine Waffe in der Hand des Feindes. Und Saul ist ganz am Abkacken jetzt. Samuel war gestorben, haben wir schon im Kapitel, ich glaube, 25 gesehen. Und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn in seiner Stadt Rama begraben. Wird hier nochmal wiederholt, um zu betonen, wie groß das geistliche Vakuum war, was der Tod von dem Propheten Samuel zurückgelassen hat in Israel. Und Saul hatte die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land vertrieben. Das war richtig so. Die hatten nichts zu suchen im Land Israel. Im 5. Mose, Kapitel 18, hat der Herr gesagt, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräuel dieser Nationen gleich zu tun. Du sollst nicht so leben wie die Heiden. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Soll keine Kinderopfer opfern. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Um dieser Gräuel willen treibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus. Du sollst dich ungeteilt an den Herrn, deinen Gott, halten. Denn diese Nationen, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber, so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Das gilt auch für uns heute. Ganze Spiritismus-Kram sollte nicht da sein in unserem Leben. Mit okkulten Dingen rumspielen. Tischchenrücken, Tarotkarten, irgendwelche Medien befragen, Wahrsager, Yoga, so Meditationen, die auch diesen Zweck haben, unser Unterbewusstsein irgendwie zu öffnen für andere geistliche Mächte. Drogen fallen darunter. Alles, was unser Bewusstsein öffnet, was unseren Willen ausschaltet und uns auf irgendwo so höhere Ebenen versetzt, das macht uns offen für dämonische Einflüsse. Und das ist Götzendienst. Im 3. Mose,
hat der Herr gesagt, die Person, die sich zu den toten Geistern und zu den Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Person werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Gott sagt, wenn ihr den nicht ausrottet, werde ich das persönlich tun. Das hat nichts zu suchen in der Mitte von Gottes Volk. Wird interessanterweise auch wiederholt im Neuen Testament, Galater 5. Die Werke des Fleisches sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei. Haben wir wieder dieses Wort, Feindschaften, Hader und so weiter. Da heißt es, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Im Alten Testament ist ein Bild für geistliche Prinzipien im Neuen Testament. Wahrsager, Götzendiener, Zauberer, Beschwörer, Magier, diese Leute, die Leute, die mit den Toten geredet haben, die hatten nichts verloren im Heiligen Land. Und im Neuen Testament wird uns gesagt, diese Dinge haben auch nichts zu suchen in unserem Leben. Das heißt, die, die so etwas tun, das heißt, die das wirklich praktizieren, die in dem Lebensstil drin sind, die werden das Reich Gottes nicht erben. Ziemlich krass. Also lass uns vorsichtig sein, lass uns die Finger davon lassen, irgendwie mit so Zeug rumzuspielen. Gott will unser Gott sein. Er ist derjenige, der uns führt. Er ist derjenige, der das Sagen in unserem Leben hat. Er ist derjenige, der die Zukunft in seiner Hand hält und unser Leben in seiner Hand hält. Wir brauchen nicht zu irgendwelchen anderen dämonischen Mächten um Rat gehen oder da rumspielen, irgendwo Macht von ihnen oder Kraft oder sonst irgendwas suchen. Das ist faul. Lass uns vorsichtig sein, nicht mal spielen im Ansatz mit solchen Dingen. Horoskope, Tischenrücken, Karten, Wahrsager, Drogenzeug, alles, was unser Unterbewusstsein öffnet für geistliche Einflüsse. Das ist der Sinn von diesen östlichen Meditationen, von Yoga, so auf den Punkt zu fixieren, dass du irgendwann mal dein Denken ausschalten kannst, deinen Willen ausschalten kannst. Weißt du, was dann passiert? Sagst, okay, hier ist mein Keyboard, wie bei einem Computer. Hier ist mein Keyboard und nicht mehr ich sitze dran, sondern wer immer sich hinsetzen will, darf sich hinsetzen, darf mich programmieren. Irgendein Dämon nimmt dann Platz an meinem Keyboard. Drogen haben denselben Effekt. Ich schalte meinen Willen, mein Denken aus und ich öffne mich hier für Mächte. Dieses Wort Zauberei im Galaterbrief heißt übersetzt Pharmakia. Das griechische Wort Pharmakia, wo unser Wort Pharmazie oder pharmazeutische irgendwas herkommt. Spricht von Drogen. Das hängt damit zusammen, dass diese Zauberer damals oft Drogen genommen haben, eben um ihr Bewusstsein irgendwie zu erweitern. Und da hatten die dann Kontakt mit dämonischen Mächten. Und ich glaube nicht, dass alle Wahrsager heute unbedingt mit Dämonen zu tun haben. Ich denke, vieles ist einfach Betrug, ja. Leute, die gut beobachten können und die Reaktionen, die nonverbalen von Menschen, und die sagen halt dann irgendwas voraus. Aber es gibt auch dämonische Einflüsse. Es gibt nur zwei Quellen von übernatürlichem Wissen. Wenn dir jemand was erzählt, was er nicht wissen kann oder nicht erraten kann, dann gibt es nur zwei Quellen. Entweder es ist von Gott und Gott wird ganz sicher nicht zu uns sprechen, wenn wir okkulte Dinge suchen, oder es ist irgendwas Dämonisches, es ist was Okkultes. Und damit wollen wir Christen nichts zu tun haben. Das hat keinen Platz in unserem Leben. Die Bibel ist da ganz klar. Und die Philister versammelten sich, kamen und lagerten bei Schunem. Und Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten auf dem Gebirge Gilboa. Also im Norden Israel, südlich vom See Genezareth, das Jezreel-Tal, dieses eine große Tal, was von Osten nach Westen in die Richtung liegt. Das war ein Schauplatz von ganz vielen Kriegen damals. Napoleon, als er da durchgezogen ist, hat gesagt, das ist der perfekte Platz für einen Weltkrieg. für die ganz große Schlacht zu schlagen. Und die Philister versammelten sich und Saul versammelte Israel. Vers 5, und als Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete nicht, weder durch Träume, noch durch die Urim, noch durch Propheten.
Warum spricht der Herr nicht zu Saul? Weil Saul in Rebellion ist gegen ihn. Gott sagt, wenn du mit mir bist, dann bin ich mit dir. Dann kannst du auch damit rechnen, dass ich zu dir spreche, dass ich dich führe, dass ich dich segne. Wenn du nicht mit mir bist, dann bin ich gegen dich. Das ist ein Prinzip in unserem Leben. Wenn Gott etwas zu unserem Herzen spricht oder durch sein Wort zu uns spricht und wir hören nicht drauf, wir wissen zwar, was wir tun sollen, was er uns sagt, aber wir wollen es nicht tun und wir leben in Rebellion und brauchen nicht erwarten, dass er dann weiter zu uns spricht. Hey, wenn du nicht tun willst, was er dir sagt, warum soll er weiter zu dir reden? Das ist, was Saul hier erlebt. Er ist ganz klar gegen Gottes Willen, er rebelliert dagegen, dass David der König sein soll und nicht länger er verfolgt David und Gott hört auf, zu ihm zu sprechen. Ist traurig. Und anstatt, dass er Buße tut und umkehrt und sagt, ja Gott, ich will ab heute deinen Willen tun, ich will wieder verfügbar sein für dich, ich glaube, dann hätte Gott wieder zu ihm gesprochen, hätte ihn weiter geführt. Sucht jetzt Saul nach Führung bei der anderen Seite. Gott führt ihn nicht, also geht er halt zum Teufel, fragt ihn um Führung. Ich frage mich, nach was er eigentlich fragt, ist eigentlich ganz klar. Israel hat sich zum Kampf versammelt und die Philister zum Kampf. Was ist Gottes Wille? Er muss kämpfen, ihm bleibt gar nichts anderes über. Und Gottes Wille war schon klar offenbart, was er von ihm wollte. Aber er hat rebelliert dagegen. Und deswegen ist jetzt Zeit des Gerichts für ihn. Und der Herr schweigt. Der Herr spricht nicht länger zu ihm. Saul war unvorbereitet für diese Schlacht. Warum? Weil er gegen den falschen Feind gekämpft hat. Hat David verfolgt, statt sich auf den wahren Feind, die Philister, zu konzentrieren. Manchmal machen wir Christen das. Wir kämpfen die falschen Kämpfe. Wir kämpfen gegen unsere eigenen Geschwister. Hey, der ist kein guter Christ und die Konfession, die sind ein bisschen anders als wir und der hat eine andere Eschatologie, eine andere Endzeiterwartung als ich habe und dann lassen wir uns in diesen theologischen Kämpfen da verwickeln und streiten untereinander als Christen über Nebensächlichkeiten. Ich rede jetzt hier nicht um wesentliche Dinge, wenn es um Erlösung geht, wer Gott ist, wie wir gerettet werden. Das sind Dinge, da müssen wir Übereinstimmung haben und wer da nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, ist kein Christ. Aber wir kämpfen oft in so Nebensächlichkeiten gegeneinander und das sind die falschen Kämpfe. Und der Teufel reibt sich die Hand dabei, statt dass wir im geistlichen Kampf kämpfen gegen ihn und sein Werk in dieser Welt, bekriegen wir uns gegenseitig. Das sollten wir nicht tun. Lass uns den Blick haben, um was wirklich geht in unserem Leben. Und das ist, dass wir Gott nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und ich erinnere mich an diese Begebenheit mit den Jüngern, wo er unterwegs war. Und die Jünger sind zu ihm gekommen. Jesus, da ist einer, der heilt in deinem Namen. Und er treibt in deinem Namen Dämonen aus. Halt ihn auf, Jesus, weil er nicht mit uns ist. Und Jesus sagt, wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Keiner kann in meinem Namen hier Dinge tun. Lass ihn in Ruhe. Wir wollen nicht gegen andere Christen kämpfen. Wir wollen uns als Geschwister sehen. Ganz egal, in welcher Konfession die anderen sind. Oder ob sie in Details unseres Glaubens ein bisschen andere Ansichten haben. Solange sie Jesus lieben und glauben, dass das Gottes Wort ist und dass das unser Maßstab ist, wonach wir leben wollen,
dann können wir in Liebe miteinander über theologische Dinge reden und in Liebe diskutieren, austauschen. Aber wir wollen uns nicht bekriegen oder bekämpfen. Dann werden wir abgelenkt. Das ist auch so eine Taktik, so eine Ablenkungstaktik, dass wir gegen den falschen Feind kämpfen. Vers 7, da sagte Saul zu seinen Knechten, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Jetzt geht Saul, weil Gott nicht zu ihm spricht, geht er zum Teufel im Wesentlichen und er sagt, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann. Interessant, dass er davon ausgeht, dass es eine Frau ist. Es ist eine interessante Beobachtung, dass die meisten Menschen, die sich hingezogen fühlen und Wahrsager sind und mit so Dingen, so Medien, dass es ja oft Frauen sind. Frauen sind irgendwie offener für geistliche Dinge. Deswegen sitzen auch hier immer mehr Frauen als Männer.
Die sollen ja auch im Geist etwas weiter sein wie die Männer.
Frauen sind offener für geistliche Dinge, aber sind deswegen auch, wie wir hier sehen, offener für Täuschung und für die falschen Dinge hier. Und seine Knechte sagen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. Und Saul machte sich unkenntlich, zog andere Kleider an und ging hin, er und zwei Männer mit ihm, und sie kamen zu der Frau bei Nacht. Und Saul sagte, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir herauf, wen ich dir nennen werde. Saul tut jetzt ausdrücklich das, was das Gesetz verbietet. Gott sagt, ihr sollt nichts damit zu tun haben, ihr sollt nicht mit Toten reden. Er soll nicht Tote befragen. Übrigens, so als Klammerbemerkung, im Licht von dem kommt es mir etwas seltsam vor, diese katholische Praxis, mit verstorbenen Heiligen zu reden oder zu der Mutter von Jesus zu reden. Die Bibel sagt ganz klar, wir sollen nicht mit Verstorbenen reden. Und wer weiß, ob die uns überhaupt hören. Nur Gott ist allgegenwärtig. Er kann uns immer hören, aber ich weiß nicht, ob die Mutter Maria oder irgendein verstorbener Heiliger, ob der mich überhaupt hören kann, ob der mich überhaupt sehen kann. Und selbst wenn, ich denke, die Bibel sagt uns hier ganz klar, dass wir nicht mit Verstorbenen reden sollen. Und hey, wenn ich im Himmel wäre, selbst wenn ich euch hören könnte und euch sehen könnte, ich werde nicht versucht, auf euch zu schauen, wenn Jesus da ist. Ich glaube, wir werden im Himmel von ihm eingenommen sein und ihn anbeten. Ich glaube, dass es eine unbiblische Praxis ist. Abgesehen davon haben wir Jesus. Wir dürfen direkt zu ihm kommen. Wir dürfen in seinem Namen direkt zum Vater gehen. Die Bibel sagt uns im 1. Timotheus 5, einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus. Ich brauche keine anderen Mittler, keine Heiligen oder Maria oder sonst irgendjemanden. Jesus ist unser Mittler. Er ist der einzige Mittler, den wir haben. Und wenn ich Jesus habe, wenn ich in ihm bin und in ihm zum Vater komme, darf ich direkt zu ihm kommen. Hebräerbrief Kapitel 4, lasst uns mit Freimut, mit Zuversicht kommen vor seinen Gnadenthron. Warum sollte ich einen Umweg nehmen? Über irgendjemand anderen. Maria, bitte für mich, wenn ich direkt zum Vater gehen kann. Hey Papa, ich habe ein Anliegen. Ich fahre nicht von Grünstadt über Worms nach Frankenthal. Wozu, wenn ich hier auch direkt auf die Autobahn und in 10 Minuten unten bin? Warum einen Umweg machen? Ein wunderbares Vorrecht, dass wir zu Gott persönlich kommen dürfen. Direkt Gemeinschaft haben dürfen mit ihm. Ist eine schöne Sache. Und wenn ich zu ihm kommen darf, für mich wäre es gar keine Versuchung, über irgendwem anderen zu gehen oder indirekt ihn zu kontaktieren durch irgendeinen verstorbenen Heiligen oder Maria oder so. Also der Saul verkleidet sich. Ist interessant, weil wir wissen, dass Saul ein Kopf größer war als alle anderen in Israel. Und er kommt jetzt zu dieser Frau. Und die erkennt ihn nicht. Warum soll er die befragen, wenn sie nicht mal weiß, wer er ist? Ist eine tolle Wahrsagerin.
Zwei Freundinnen reden miteinander und die eine fragt die andere und sagt, na, warst du bei der Wahrsagerin? Und was hat sie gesagt? Und die andere antwortet und sagt, ich habe angeklopft und die hat gesagt, wer ist da? Und dann bin ich wieder gegangen. Wenn ihr denn mal weiß, wer ich bin, dann wie soll sie mir irgendwo sonst was sagen können? Die Frau antwortete ihm, siehe, du kennst ja das, was Saul getan hat, wie er die Totenbeschwörer und die Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Und warum stellst du mir eine Falle, um mich zu töten? Hey, wenn Saul davon erfährt, ich setze mein Leben hier aufs Spiel, wozu kommst du zu mir? Und Saul schwor ja bei dem Herrn, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Hier haben wir Saul. Er ist total am falschen Ort, hier in okkulte Dinge verwickelt, aber er gebraucht noch immer seinen christlichen Slang. So wahr der Herr lebt. Christliche Worte zu benutzen, das sagt überhaupt nichts. Frage ist, wo ist dein Herz? Wie lebst du? Saul hatte das richtige Vokabular, aber war völlig am falschen Ort. Und er schwor beim Herrn, so wahr der Herr lebt, es soll dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Das ist das letzte Mal in seinem Leben, dass er den Namen des Herrn in seinen Mund nimmt. Und er schwört gegen das Wort Gottes, dass er diese Wahrsagerin ja, sein lassen will. Gott hat gesagt, nee, die müssen raus aus eurem Land. Saul ist total am falschen Dampfer. Da sagte die Frau, wen soll ich dir heraufholen? Und er erwiderte, hole mir Samuel herauf. Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist der Saul. Und der König sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau war selber irgendwie schockiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie nur schockiert war, weil sie herausgefunden hat, dass es Saul ist, der König, oder ob sie überrascht war, dass hier wirklich wer zu ihr spricht. Vielleicht war sie eine von den Wahrsagerinnen, die nur so eine Schuhe abgezogen haben. Und im Prinzip, wenn man das lesen, was sie hier dem Saul vorausgesagt hat, war keine große Wahrsagekunst. Ich meine, jeder, der die Bibel kannte und die Geschichte kannte, wusste, dass Saul in Rebellion gegen Gott war. Und wenn er gegen Gott ist, dann ist Gott gegen ihn. Dass Gott das Königtum von ihm weggenommen hatte. Es sind nicht wirklich Überraschungen hier drinnen. Außer, dass Saul sterben wird am nächsten Tag. Und das war jetzt auch keine wahnsinnig kreative Vorhersagung. Nachdem die Philister sich versammelt haben und Israel krass in der Unterzahl war und Saul sowieso schon Angst und Panik hatte davor, war die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie verlieren werden. Und dass auch Saul sterben wird dabei. Aber vielleicht hat sie auch wirklich was gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Samuel war oder ob er irgendein Dämon, so im Namen von Samuel, der hier irgendwas vorgemacht hat, was gesagt hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie was getan, was unter Gottes Volk nichts zu suchen hat. Was Gott nicht gut heißt. Und wenn Samuel hier wirklich geredet hat, dann nur um Saul zu richten, um ihn nochmal zurechtzuweisen. Ich glaube, Gott gibt ihm hier noch eine letzte Chance, sich vorzubereiten und Buße zu tun, bevor er stirbt. Sagt ihm Saul, hey, deine letzte Stunde hat geschlagen, das ist schon fix. Du wirst sterben morgen, aber hier bereite ich vor. Bring dein Herz mit Gott ins Reine. Als aber die Frau Samuel sah, schrie sie laut auf und sagte zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul. Und der König sagte zu ihr, fürchte dich nicht. Nun, was siehst du? Die Frau antwortete Saul, ich sehe einen Geist aus der Erde heraufsteigen. Er sagte zu ihr, wie sieht er aus? Und sie antwortete, ein alter Mann steigt herauf, er ist in ein Oberkleid gehüllt. Da erkannte Saul, dass es Samuel war, und er neigte sich mit seinem Gesicht zur Erde und fiel nieder. Und Samuel sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufkommen lässt? Und Saul antwortete, ich bin in großer Bedrängnis. denn die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen. Ja, wenn du nicht mit Gott bist, dann ist Gott nicht mit dir. Frage ist nicht, dass du Gott auf deine Seite kriegst. Die wahre Frage ist, bist du auf Gottes Seite? Dann ist er auf deiner Seite, wenn du bei ihm bist. Und er antwortet mir nicht mehr, weder durch Propheten noch durch Träume. Da ließ ich dich rufen, damit du mir zu erkennen gibst, was ich tun soll. Wie gesagt, es war eigentlich recht offensichtlich, was er tun muss als König hier. Und Samuel sprach, warum fragst du mich? Da doch der Herr von dir gewichen ist und dein Feind geworden ist. Wenn der Herr nicht zu dir spricht, warum erwartest du dann, dass er durch mich zu dir spricht? Überhaupt durch ihn, Samuel. Samuel hatte Saul sehr heftig und stark zurechtgewiesen dafür, dass er dem Herrn ungehorsam war. Und er hat ihm schon gesagt, deswegen ist dein Königtum von dir weggenommen und Gott gibt einen anderen, der ein Herz hat nach mir, der auf mich hört. Warum erwartest du jetzt, dass ich zu dir rede? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat. Gott tut das, was er dir gesagt hat. Er hat dich gewarnt und du wolltest nicht umkehren. Und der Herr hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und es David, deinem Nächsten, gegeben, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast. Darum hat der Herr das heute angetan. Seht ihr, Gott sagt ihm nichts Neues. Samuel wiederholt einfach das, was Gott schon gesagt hat. Es ist hier jetzt 10, vielleicht 15 Jahre später. Gott hat seine Meinung nicht geändert. Gott hätte vielleicht sein Wirken mit Saul geändert, wenn Saul Buße getan hätte. Ich glaube, dann hätte der Herr sich erbarmen lassen und er hätte noch einen Plan gehabt für Saul. Er hätte ihn weiter gebraucht. Aber nur Zeit alleine verändert gar nichts. Gott ändert seine Meinung nicht. Nur weil Zeit vergangen ist, weil die Zeit sich verändert hat. Manche Leute glauben das heute, dass Gott seine Meinung ändert. Dass Gottes Sicht über Sex außerhalb der Ehe anders ist als vor 2000 Jahren, wo er uns die Dinge gesagt hat. Hey, es tun doch alle, ist doch... Deswegen, wie kann man so altmodisch sein und solche Dinge lehren, dass Ehebruch oder Sex außerhalb der Ehe falsch ist, dass es Sünde ist? Hey, Gott ändert seine Meinung nicht. Gott hat seine Meinung nicht geändert über Männer, dass die Pastoren sein sollen und nicht Frauen. Aber hey, komm, wir sind ja emanzipiert und bla bla bla. Nee, Gott hat noch immer eine Aufgabe für die Männer, eine Aufgabe für die Frauen. Dass wir was darstellen in dieser Welt gemeinsam, was sonst nicht zum Ausdruck kommt, nämlich seine Liebesbeziehung zu der Gemeinde. Aber viele Gemeinden sagen, ah ja, das ist ja altmodisch zu sagen, es sollen Männer die Gemeinde leiten oder die Gemeinde lehren. Ich glaube nicht, dass Gottes Meinung sich geändert hat, die letzten 2000 Jahre. Gott ändert seine Meinung nicht, nur weil die Zeit vergeht. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen flammenden Zorn nicht an Amalek ausgeführt hast, darum hat dir der Herr das heute angetan. Und der Herr wird auch Israel mit dir in die Hand der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch das Heerlager Israels wird der Herr in die Hand der Philister geben. Da fiel Saul plötzlich seiner Länge nach auf die Erde und er geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Saul kriegt die totale Panik. Und das hätten wir auch gekriegt, wenn irgendeiner aus den Toten zu dir redet und sagst, morgen wirst du bei mir sein. Und die Frau trat zu Saul und sah, dass er sehr bestürzt war. Da sagte sie zu ihm, siehe, deine Magd hat auf deine Stimme gehört und ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt und deinen Worten gehorcht, die du mir gesagt hast. Und nun höre doch auch du auf die Stimme deiner Magd. Ich will dir einen Bissen Brot vorsetzen. Iss, damit du wieder zu Kräften kommst, wenn du deinen Weg gehen musst. Aber er weigerte sich und sagte, ich will nicht essen. Da drängten ihn seine Knechte und auch die Frau. Und er hörte auf ihre Stimme und stand von der Erde auf und setzte sich auf das Bett. Und die Frau hatte ein gemästetes Kalb im Haus, und sie beeilte sich, es zu schlachten, und nahm Mehl, knetete es und backte daraus ungesäuerte Brote. Und sie setzte Saul und seinen Knechten vor, und sie aßen. Und sie machten sich auf und gingen noch in derselben Nacht fort.
Leider, Saul hat noch immer nicht Buße getan, sondern gibt sich einfach seinem Schicksal irgendwie apathisch hin.
Traurig. Und die Philister versammelten all ihre Heere bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle, die bei Jezreel ist.
Also westlich in der Jezreel-Ebene. Und Afek ist ein bisschen weiter südlich, wenn ihr das auf der Karte anschauen wollt.
Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hundertschaften und Tausendschaften, und David und seine Männer zogen zuletzt mit Achish vorüber.
Also die sammeln jetzt ihre Heere. Philister hatten verschiedene Städte, die jeweils unter verschiedenen Königen waren, und die sammeln jetzt ihr gemeinsames Heer und stellen die in die Schlachtordnung auf, gemäß ihrem Schlachtplan, den sie hier hatten.
Und David und seine Männer zogen zuletzt mit Achish, mit dem König, in dessen Gebiet er gewohnt hat, vorüber. Da sagten die Obersten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Achish antwortete den Obersten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der schon seit Jahr und Tag bei mir gewesen ist. Ich habe nicht das Geringste an ihm gefunden, von dem Tag an, da er abgefallen ist, bis heute. Aber die Obersten der Philister wurden zornig über ihn, und die Obersten der Philister sagten zu ihm: Schick den Mann zurück, damit er an seinen Ort zurückkehrt, den du ihm angewiesen hast, und damit er nicht mit uns in den Kampf hinabzieht und uns nicht zum Widersacher im Kampf wird. Denn womit könnte er seinem Herrn, also Saul, einen besseren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer?
Der könnte uns in den Rücken fallen. Der ist doch ein Hebräer, ist doch ein Israelit, dieser David.
Ist das nicht derselbe David, von dem sie bei den Reigentänzen sangen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende?
Das Lied ist die Hitparade hoch und runter gespielt worden. Jeder kannte das.
Und Achish rief David und sagte zu ihm: So wahr der Herr lebt, ja, du bist redlich. Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir im Heer aus- und eingezogen wärst, denn ich habe nichts Böses an dir gefunden von Tag an, da du zu mir gekommen bist, bis zum heutigen Tag, aber den Fürsten gefällst du nicht. Und nun kehre zurück und geh hin in Frieden, damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt.
Traurige Sache hier. David ist auf der falschen Seite. Er kämpft unter dem falschen König. Er kämpft den falschen Kampf. Bildlich gesprochen ist David hier ein Christ, der zurück in die Welt gegangen ist. Er lebt wie die Heiden. Und jetzt wird er hier von den Heiden zurechtgewiesen. Das ist immer traurig, wenn das passiert. Die Fürsten der Philister sagen: Hey, der ist doch ein Hebräer. Und jetzt sein heidnischer König verteidigt ihn und sagt: Nein, nein, der ist einer von uns, der lebt wie wir, der ist so wie uns. Ist traurig, wenn das passiert. Wenn du als abgefallener Christ irgendwo an einen Ort gehen willst, wo du nicht sein solltest, ins Puff oder in irgendeine Disco oder in einen Film, von dem du weißt, dass er pervers ist, und dann deine heidnischen Freunde, mit denen du gehen willst, die sagen: Hey, du bist doch Christ, du solltest da nicht hingehen. Du hast doch da nichts zu suchen, hier rumzumachen mit diesen falschen Dingen. Und dann sein König, der verteidigt ihn und sagt: Nee, nee, der ist gar kein Christ, ich weiß, wie der lebt. Das ist schon okay, der ist nicht wirklich Christ. Ist traurig, oder? Seht, wie tief David gefallen ist. Sein König sagt: Der ist kein Christ, der macht mit bei allem Schrott, den auch wir machen. Der lebt wie wir Heiden. Ist okay, den können wir mitnehmen. Und die Könige sagen: Nee, nee, wir wollen den nicht dabei haben. Und das ist Gottes Gnade in dieser Situation. Gott ist so gut. Gott ist
so gnädig. Interessanterweise, er benutzt dasselbe Lied, was der Anstoß war für Saul, David zu verfolgen, was der Anlass war, dass David fliehen musste. Er benutzt dieses selbe Lied, um David wieder zurückzubringen, um David von seinem falschen Weg zu verschonen. Es ist Gottes Gnade, wo er selbst das Böse, was wir beabsichtigen, manchmal zum Guten verwendet. Und wo wir in unserem Herzen schon sündigen wollen und er hält uns irgendwie ab. Ich kenne es in meinem Leben, wahrscheinlich kennt ihr das auch. Gottes Gnade, wo er uns bewahrt vor unserem eigenen bösen Herzen, vor unseren eigenen bösen Absichten. Gott ist so gut. Aber es kostet David. Lass uns nicht denken, weil Gott gut ist und weil er selbst den Mist in unserem Leben zum Guten verwendet, lass uns sündigen. Nee, es kostet einen großen Preis. Was Gott tut in Davids Leben, er beschützt ihn, hält seine Hand über seinem Leben, aber er bringt David an den Punkt, bis er total am Ende ist mit seinem Eigenwillen. Bis er total Schiffbruch erlitten hat in seinem Leben und seine Frauen weg sind, sein Besitz weg sind und die Männer, die ihm nachfolgen, ihn steinigen wollen. Die Bibel sagt uns, Gott ist wie ein Vater zu uns im Hebräerbrief. Und ein liebender Vater züchtigt seine Kinder, wenn sie in die falsche Richtung laufen. Das tut Gott in unserem Leben. Und oft ist die Züchtigung, die er tut in unserem Leben, einfach die Konsequenz unserer Sünde. Jede Sünde hat eine negative Konsequenz. Entfremdet uns von Gott, zerstört unser Leben, Leben von anderen, ist das Traurige dabei. Ja, Gott beschützt David und er benutzt selbst seinen Mist noch zum Guten, aber es kostet. Es kostet. Gott bringt ihm an das Ende von sich selbst, bis er wirklich Schiffbruch erlitten hat. Und leider Gottes ist es im Leben von manchen Christen so, die zurückgehen in die Welt, die erst wirklich so ihr Leben an die Wand fahren, bis sie aufwachen und wie der verlorene Sohn sagen, ich sitze hier bei den Schweinen, fress diesen Schweinefraß und erinnert sich, ich bin doch ein Kind Gottes. Ich gehöre doch nicht hierher. Bis sie ihr Leben zerstört haben und drogenabhängig sind oder drei Kinder haben von unterschiedlichen Frauen, mit denen sie nicht verheiratet sind, finanziell bankrott sind, echt am Boden die Konsequenz ihrer Sünde erben und dann wachen sie auf. Lass uns nicht dumm sein, es ist viel weiser, gleich umzukehren. Wenn der Heilige Geist an unser Herz klopft und sagt, hey komm, bist am falschen Weg. Es ist nicht richtig, du kämpfst auf der falschen Seite. Du baust Mist hier, das ist nicht gut für dich. Gott sagt uns, dass wir nicht sündigen sollen, weil er uns lieb hat. Weil er weiß, dass Sünde uns zerstört. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Deswegen sagt Gott uns diese Dinge. Wie ein Vater, der sagt, hey Kind, greif nicht auf die heiße Herdplatte, du verbrennst dich. Oh, der Papa will meine Freiheit einschränken. Nee, der Vater beschützt dich, dass du dir nicht wehtust. Das ist der Punkt. Er ist gut, er ist liebevoll. Und ich mag das, dass wir in all diesen Geschichten und in all diesem Versagen dieser Männer, dass wir immer Gottes Gnade sehen. Und seine Liebe für uns. Und selbst wenn wir untreu sind, wie wir am Sonntag besprochen haben, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, weil er sich nicht verleugnen kann. Er ist so liebevoll und er ist so gut zu uns. Und Achish rief David und sagte zu ihm, so wahr der Herr lebt, ja, du bist redlich. In Wirklichkeit hatte David ihn belogen. Es wäre mir lieb gewesen, wenn du mit mir im Heer aus- und eingezogen wärst. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden von dem Tag an, dass du gekommen bist, bis zum heutigen Tag, aber den Fürsten gefällst du nicht. Und nun kehre zurück und geh hin in Frieden, damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister nicht gefällt. Es war Gottes Gnade. Gott beschützt David davor, dass er was tun muss, was er nicht tun will. Stellt euch vor, er wäre mit den Feinden Israels gegen sein eigenes Volk gezogen und hat Israeliten umgebracht, deren König er werden sollte.
Es wäre ein Desaster gewesen.
Und David sagte zu Achish: Was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht befunden seit der Zeit, da ich dir gedient habe, bis heute, dass ich nicht herkommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? David beschwert sich drüber, dass Gott ihn beschützt, dass er ihn wegschickt. Und guckt hier, er hat den falschen König, er hat die falschen Feinde. Wie gesagt, wenn wir mit den falschen Leuten rumhängen, das versaut unser Denken. David denkt nicht mehr richtig. Er denkt wie die Heiden. Wie ein Christ, der von Gott abgefallen ist und der sich jetzt über andere Christen lustig macht, gemeinsam mit seinen heidischen Freunden. Er ist total auf der falschen Seite. Und klar, es war damals, es war auch eine Stolzsache hier, es war unehrenhaft, wenn du nicht mit in den Krieg ziehen durftest. Aber David total verdreht in seinem Kopf. Statt dass er sagt, oh danke Herr, dass du mir einen Ausweg geschaffen hast, dass ich nicht weiter in Sünde fallen muss und hier noch gegen mein eigenes Volk kämpfe. Und Achish antwortete und sagte zu David, ich weiß es, denn in meinen Augen bist du so gut wie ein Engel Gottes. Oh Mann, er hat auch nicht klar gesehen. Doch die Obersten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mach dich nun früh am Morgen auf mit den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind, und macht euch früh am Morgen auf. Sobald es hell wird, zieht fort. Und David machte sich früh auf, er und seine Männer, um noch am Morgen fortzuziehen und in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen nach Jesreel hinauf. Geht wieder zurück zu den Heiden. David ist noch nicht ganz gebrochen. Das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Wo er ganz am Ende ist, mit seiner Weisheit, mit seinem selbstsüchtigen, eigenwilligen Handeln. Jakobus sagt uns im Jakobusbrief, dass wir nicht wankelmütig sein sollen oder Menschen mit geteiltem Herzen, die mit einem Fuß in der Welt leben, mit den Heiden und mit einem Fuß bei Gott. Das ist ein miserables Leben. Christliches Leben muss radikal sein. Ganz bei Jesus. Mann, dann können wir die Segnungen erfahren, die er für uns hat. Und dann können wir ein Werkzeug sein in seinen Händen. Aber seht ihr, David hat so viel vom Herrn in seinem Leben, um sich in der Welt wohlzufühlen. Er hat so viel von der Welt in seinem Herzen, um sich bei Gott wohlzufühlen. Das ist miserabel, wenn Christen so leben. Zwei geteilten Herzen. Sind nie zufrieden, wenn sie rausgehen und sündigen mit ihren weltlichen Freunden, dann überführt sie der Heilige Geist. Wenn sie Wege des Herrn gehen, haben sie diese Lust nach weltlichen Dingen in ihrem Herzen und sind irgendwie zerrissen, wankelmütig. Jakobus sagt, so ein Mensch soll nicht erwarten, dass er irgendwas von Gott empfängt. Nee, Christentum muss radikal sein. Das Beste ist, du outest dich von Anfang an als radikaler, abgedrehter Jesus-Jünger. Dass alle Leute, die von Gott nichts wissen wollen, sagen, hey, was bist du für ein Idiot, ich will mit dir nichts zu tun haben. Amen, Halleluja, habe ich ein paar Versuchungen weniger. So ist es gut zu leben. Und wir dürfen heil leben, in Beziehung mit Gott und in Beziehung mit seiner Familie. Und das ist eine wunderbare Sache. Wir dürfen Waffen, wir dürfen Werkzeuge sein in seiner Hand. Was gibt es Besseres oder was für eine höhere Berufung gibt es in dieser Welt, als ein Werkzeug für Gott zu sein? Das muss mir mal wer erklären. Es gibt nichts Höheres, es ist wunderbar. Und wir sind so gesegnet, dass wir einander haben als Familie Gottes. Wisst ihr was, wo ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen? Ich habe fast alle meine früheren Freunde verloren. Die konnten mit mir nichts mehr anfangen. Und ich konnte auch mit dem Zeug, was die getrieben haben, nicht mehr besonders viel anfangen. Aber Gott hat mir für jeden Freund, den ich verloren habe, mindestens 10 neue gegeben. Nicht nur Freunde, sondern wirkliche Brüder und Schwestern. Also lasst uns nicht mit geteiltem Herzen leben. Lasst uns radikal, ganz klar mit Jesus leben. Ohne Kompromisse. Das ist ein heiles Leben. Da ersparen wir uns so viel Mist und Züchtigung und Konsequenzen, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und wir dürfen unseren Herrn verherrlichen.
Und das ist das Größte, was ein Mensch mit seinem Leben tun kann. Amen. Lass uns beten. Vater, danke für diese Vorbilder in der Schrift. Und ich bitte dich, dass uns das ermutigt, wirklich radikal für dich zu sein, mit ganzem Herzen mit dir zu leben, nicht halbe Sache zu machen. Danke, Vater, dass wir das sehen dürfen, dass wir Lektionen lernen dürfen aus seinem Wort, dass wir nicht erst alles aus eigener Erfahrung, durch eigene Schmerzen lernen müssen, den schweren Weg, sondern dass es auch einfacher geht, wenn wir einfach sagen, ja Gott, ich glaube dir, ich vertraue dir mit dem, was du mir sagst. Und so bete ich um eine Sache, Jesus, dass du uns nahe bei dir hältst und dass du uns weiter beschützt in unserem Leben. Ich bin dir so dankbar, Jesus, wo du mich abgehalten hast, dumme Dinge zu tun, wo du mich beschützt hast, in Kompromissen drin. Aber Gott, es ist so viel heiler, ganz und voll für dich zu leben. Gib uns dieses Herz, Jesus. Bewahr uns davor, wie David zu werden oder noch schlimmer wie Saul zu werden. Und ich bete für alle Menschen in unserer Gemeinde, gerade auch die jungen Leute, die versucht sind, hier Kompromisse einzugehen. Beschütze, Herr, und bring sie zurück auf den geraden Weg und in enge Gemeinschaft mit dir. Jesus, wir sind deine Kinder. Lass uns erkennen, wer wir sind in dir. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind deine Knechte, wir sind deine Geliebten, wir sind deine Braut, wir sind deine Gesalbten, wir sind deine Priester. Wir haben nichts verloren in der Welt, bei den Heiden und bei dem Zeug, was die treiben. Wir sind deine Kinder. Lass uns es erkennen. Und wir wollen uns freuen darüber, das ist so wunderbar. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass wir für dich leben dürfen. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass du unser Herr bist. Es gibt keinen besseren Herrn auf dieser Welt. Wir wollen dir Danke sagen. Wir wollen dir sagen, dass wir dich lieb haben, Herr, und dass wir dir nachfolgen wollen. Amen.